Liebe Hörerinnen und Hörer, die Schlagzeilen. Debatte um Krankschreibungen. Sind Krankenstände in Deutschland gestiegen? Lohnfortzahlung kappen? Wie wohl Helmut Kohl den Krankenstand behoben hätte? Und Kampf gegen hohen Krankenstand. FDP und Grüne offen für Teilzeitkrankschreibungen. Das sind nur einige wenige Schlagzeilen. Die Redaktionen laufen aktuell heiß in ganz Deutschland und es wird leidenschaftlich diskutiert über Rekordkrankenstände. Viele Akteure haben klare Vorstellungen, woran das liegt und was jetzt zu tun ist. Wir wollen uns heute mit den Hintergründen auseinandersetzen und auch damit, was man auf betrieblicher und individueller Ebene tun kann. Man muss ja nicht immer gleich Gesetze ändern. Das alles schauen wir uns an, heute wie immer durch die arbeitsmedizinische Brille. Wir, das sind Susanne und ich, Lukas, und das hier ist Arbeit trifft Gesundheit. Der arbeitsmedizinische Podcast für Beschäftigte, Unternehmen, Ärztinnen und Ärzte und alle, die sich für Gesundheit am Arbeitsplatz interessieren. Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas.
Heute mit dem Thema Rekordkrankenstände. Mehr als eine Grippewelle?
Herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Folge, jetzt nach der Woche der seelischen Gesundheit, für die wir eine Miniserie gestaltet haben, explizit zur seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu haben wir 6 Folgen aufgenommen, in denen wir uns der Bedeutung dieses Themas und dem Umgang damit gewidmet haben. Ja, da gibt es nicht nur eine ganze Menge an Infos, sondern auch eine ganze Reihe an nützlichen Tipps. Also hört dort gerne mal rein und schaut auch in die Shownotes. Dort haben wir für jede Folge wichtige Quellen und vor allem Arbeitshilfen verlinkt. Man muss ja nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht. Oder wo man es eben hören kann. Bei Arbeit trifft Gesundheit zum Beispiel. Und Arbeit trifft Gesundheit gibt es ab sofort nämlich nicht mehr nur bei Spotify, Deezer und Amazon Music, sondern auch bei Apple Podcasts. Und darüber hinaus sind auch alle Folgen bei uns auf der Website abrufbar unter www.vdbw.de/podcast. Ja, der VDBW produziert übrigens diesen Podcast für euch da draußen. Und mit der Frage, wofür VDBW steht, gebe ich das Wort direkt an unsere arbeitsmedizinische Expertin Susanne. Susanne, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo.
Hallo Lukas, schön wieder mit dir vor den Mikros zu sitzen. Ja, der VDBW ist der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V. und als größter Berufsverband für praktizierende Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner setzen wir uns für die Weiterentwicklung unseres Fachs und für eine gute arbeitsmedizinische Versorgung der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland ein.
Und du bist die Präsidentin des VDBW.
Korrekt.
Damit und mit deiner langjährigen Erfahrung als Leiterin eines betriebsärztlichen Dienstes in einer großen Gesundheitseinrichtung bist du natürlich die ideale Expertin in diesem Podcast. Mit deiner Hilfe entdecken wir die Welt und die Möglichkeiten der Arbeitsmedizin. Gerade jetzt, wo sie wichtiger denn je zu sein scheint. Denn, wie ich schon am Anfang versucht habe zu illustrieren, gibt es eine Rekordmeldung nach der anderen. Aber nicht die Art von Rekorden, wie man sie sich wünscht, sondern es geht um Krankenstände. Es vergeht scheinbar kein Tag, an dem es keinen neuen Artikel zu dem Thema gibt. Susanne, wurdest du eigentlich auch schon für ein Interview angefragt?
Ja, in der Tat habe ich zu diesem Thema schon mehrere Anfragen bekommen. Aber ehrlich, Lukas, ich habe oftmals das Gefühl, dass meine Antworten oder vielleicht die Antworten der Arbeitsmedizin nicht immer in den Rahmen der aufgeheizten Debatte passen.
Naja, gut, dafür haben wir ja zum Glück diesen Podcast, sodass wir in Ruhe darüber sprechen können. Und ich hoffe, du hast auch heute für uns ein paar nützliche Tipps später in der Folge. Aber jetzt würde mich gern mal interessieren, wie hoch denn nun der aktuelle Krankenstand überhaupt ist. Susanne, gibt es dazu Zahlen?
Ja, es gibt Zahlen. Es wird ja in Deutschland zu alle möglichen Statistiken geführt, ne, so eben auch zu den aktuellen Krankenständen. Allerdings findet man jetzt nicht so ohne weiteres die eine Statistik, die sozusagen alle versicherten Personen, die beschäftigt sind in Deutschland, abgebildet findet. Ne? Warum ist das so? Wir haben viele Krankenversicherungen, dort laufen die Zahlen ein und so weiter und so fort. Ich habe das schon mal an einer anderen Stelle ausgeführt, aber ich will jetzt mal hier was zitieren, das ich gefunden habe. Ne? Zum Beispiel berichtet die Techniker Krankenkasse, dass ihre versicherten Erwerbstätigen in den ersten 9 Monaten des Jahres durchschnittlich gut 14 Tage krankgeschrieben waren. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Und die DAK meldet für das dritte Quartal 2024 einen Krankenstand von 5%.
Ist das viel?
Du bist BWLer, was würdest du sagen?
Naja, ich sag mal runtergebrochen auf ein Team bestehend aus 20 Leuten heißt das, dass praktisch permanent einer fehlt.
Genau.
Um das ein bisschen besser einzuordnen, habe ich mal bei Statista recherchiert. Denn dort werden die durchschnittlichen Krankenstände der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung der letzten 35 Jahre dargestellt. Ich liebe ja solche grafischen Darstellungen, weil man da immer auf den ersten Blick schon den ein oder anderen Anhaltspunkt bekommt. Und bei dieser Statistik sieht man so, dass in den letzten 3 Jahrzehnten das immer so schwankt zwischen, sage ich mal, 3 und 5%. Aber jetzt, vor 2 Jahren, gab es einen enormen Anstieg auf ein Niveau von um die 6%, bei dem wir auch uns jetzt befinden, aktuell, zumindest letztes Jahr. Aber mir stellt sich jetzt die Frage, jetzt ist doch eigentlich Corona vorbei, oder? Also was sind denn aktuell die Gründe für Arbeitsunfähigkeit?
Also aktuelle Daten zeigen, dass Atemwegserkrankungen einen erheblichen Anteil am Gesamtgeschehen der Arbeitsunfähigkeiten bei Beschäftigten in Deutschland ausmachen. Ja, und nach dem Gesundheitsreport der Technikerkrankenkasse waren zum Beispiel für das Jahr 2023 Erkrankungen des Atmungssystems für rund 20,6, also knapp 21% der Arbeitsunfähigkeitstage verantwortlich und stellen damit eine der häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Fehlzeiten in den Betrieben dar. Und auch die AOK berichtet zum Beispiel, dass Atemwegserkrankungen im ersten Halbjahr 2024 etwa 27% der Arbeitsunfähigkeitsfälle ausgemacht haben. Und auch hier ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Also 27%. Ne?
Welche Gründe werden denn vermutet für den Anstieg?
Ich bin der Meinung, hier sollte eine Kombination aus gesundheitlichen, also individuellen, arbeitsplatzbezogenen, aber auch systemischen Faktoren betrachtet und untersucht werden und überlegt werden, ob sie zu diesem aktuellen Anstieg der Atemwegserkrankung und damit eben auch der Arbeitsunfähigkeiten beitragen. Zum Beispiel geht die DAK in einer Veröffentlichung davon aus, dass ein Grund für den Anstieg der AU-Fälle durch Atemwegserkrankung das elektronische Meldeverfahren ist, das zu Beginn des Jahres 2022 eingeführt wurde. Mittlerweile ist das etabliert, ja, und in einem Zitat heißt es, die EAU, also die elektronische Krankschreibung, sorgt dafür, dass Krankmeldungen automatisch von der Arztpraxis an uns übermittelt werden und sich die Dunkelziffer insbesondere bei den Kurzzeitfällen drastisch verkleinert. Das sagt also Andreas Sturm von der DAK. Und weiter finde ich beim Institut für Arbeit und Qualifikation den Verweis auf einen sogenannten Nachholeffekt nach der Corona-Pandemie, der für einen Anstieg der Atemwegserkrankungen mitverantwortlich gemacht wird, und außerdem auch den Hinweis aus der Hans-Böckler-Stiftung, die auf Arbeitsbelastung und Personalengpässe in den Betrieben hinweist und die mitursächlich genannt werden, wenn es auch bei einem Anstieg der Krankschreibungen in den Betrieben geht.
Okay, also das mit dem Nachholeffekt sollten wir uns nochmal anschauen. Aber ich habe jetzt verstanden, dass wir mit diesem neuen Meldesystem offensichtlich eine bessere Datengrundlage haben, aber dass es jetzt auch zwischenzeitlich dazu führt, dass man einen scheinbar größeren Anstieg hat an Arbeitsunfähigkeitstagen. Aber wir konzentrieren uns ja auf den Arbeitsplatz. Und mich interessiert ja jetzt, was der Arbeitsplatz mit einem grippalen Infekt zu tun hat. Erkälte ich mich auf Arbeit mehr als anderswo oder häufiger?
Berechtigte Frage. Und wenn man so in die Medien guckt, durchaus berechtigt, ja. Allerdings gibt es keine eindeutigen Belege dafür, dass sich Menschen am Arbeitsplatz eher eine Erkältung oder eine Atemwegserkrankung holen, als beispielsweise in anderen sozialen Umfelden, in denen du unterwegs bist, ne, zum Beispiel mit der Familie oder Freunden bei Konzerten oder eben im ÖPNV oder im Supermarkt. Der Arbeitsplatz kann auf der anderen Seite aber dann insbesondere relevant werden, wenn dort häufiger Publikumsverkehr besteht, ja, Dienstleistungsbereich, wie der Supermarkt, wenn ich dort beschäftigt bin beispielsweise, oder Menschen mit, insbesondere mit Symptomen behandelt oder betreut werden müssen, also Patientenversorgung, oder eben Kinder betreut werden müssen, die mit Schnupfen kommen. Denken wir mal an das Personal in sämtlichen Care-Berufen. Auf einer anderen Seite müssen wir aber auch Kofaktoren uns mal anschauen, die für Atemwegserkrankungen mitgedacht werden müssen. Ja, so weiß man ja, dass beispielsweise anhaltende Stresssituationen, hohe Arbeitsanforderungen oder eben auch als anstrengend erlebte Situationen im Umgang mit anderen Menschen auch die Gesundheit fordern und natürlich auch durch diesen Anspannungsmodus, in dem sich der Körper befindet, auch das Immunsystem beeinträchtigt werden kann, ne? Bedeutet, wenn ich in der Arbeitsgestaltung beachte, dass Beschäftigte gesundheitsförderliche Arbeitsumgebungsfaktoren erleben und die Arbeit insgesamt gesundheitsförderlich gestaltet ist, dann minimiere ich das Risiko stress- oder überlastungsbezogener Erkrankungen, einschließlich auch der Beeinträchtigung des Immunsystems. Also das ist die Denke, die dahinter liegt. Ja, wenn wir sagen, gesundheitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung trägt insgesamt zur Gesunderhaltung der Menschen, der Beschäftigten bei.
Ja, und was hat's jetzt mit dem Nachholeffekt auf sich?
Also ich habe auch hier keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis dafür gefunden, dass das Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder anderen Maßnahmen wie Quarantäne oder Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie einen direkten Einfluss auf den Trainingszustand des Immunsystems gehabt hätte. Die Hypothese des Nachholeffekts könnte aber teilweise darauf zurückzuführen sein, dass weniger im Menschen immun gegen saisonalen Erkältungsviren waren, die normalerweise in den Vorjahren zirkulierten. Es hat einfach kein Kontakt stattgefunden, ja, und eine verminderte Auseinandersetzung mit diesen Viren kann eben zeitweise dazu führen, dass weniger spezifische Abwehrkörper, also Antikörper, in der Bevölkerung gebildet wurden, die aber nicht das Grundgerüst des Immunsystems oder der Immunantwort generell betreffen. Ich hoffe, das ist so verständlich, ja. Es hat halt weniger Kontakt stattgefunden. Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen und in der Statistik fällt doch auf, dass vor allem jüngere Beschäftigte häufig mit Atemwegserkrankungen arbeitsunfähig sind. Da wird häufig der Verdacht geäußert, dass man vielleicht einfach schnell mal zum Arzt geht und sich krank schreiben lässt. Ist da was dran?
Es gibt keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise dafür, dass sich jüngere Beschäftigte gezielt häufiger krank schreiben lassen, um beispielsweise der Arbeit zu entgehen. Ja? Die Statistiken zu Krankmeldungen und Fehlzeiten unter Beschäftigten, die untersuchen primär die gesundheitlichen Ursachen der Arbeitsunfähigkeit. Ne? Die erfassen also die Diagnose und weitere Gründe, die zum Beispiel im Verhalten liegen könnten oder andere Gründe, die finden sich natürlich in diesen Statistiken nicht wieder. Ja, deshalb ist es ja eher eine Beobachtung, die man anstellen kann, wenn man also schaut, was sind die häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit und wie ist die Altersverteilung für verschiedene Diagnosen. Dann haben wir hier auch den Zusammenhang zum Lebensalter, aber keine Belege für, ich sag's jetzt einfach, Unterstellung. Vielleicht lässt sich zusammenfassend das so sagen. Es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass sich jüngere Beschäftigte häufiger krank melden, um der Arbeit gezielt zu entgehen. Ich habe gerade versucht, das ein bisschen zu belegen und zu erklären. Aber Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass ein unterschiedliches Werteverständnis zwischen den Generationen und veränderte oder andere oder sogar höhere Gesundheitsanforderungen von der jüngeren Generation formuliert werden, die einen veränderten Umgang und ein verändertes Verständnis für die eigene Gesunderhaltung und die eigene Gesundheit spielen, die in den jüngeren Altersgruppen eine Rolle spielen und dazu führen, dass man sagt, ich fühle mich heute nicht gut, um mir nicht zu schaden und meiner Gesundheit, ruhe ich mich einen Tag oder zwei oder drei aus. Diesen Trend oder diese Tendenz könnte stärker ausgeprägt sein als in beispielsweise der Boomer-Generation.
Was ja grundsätzlich nicht unbedingt schlecht wäre. Aber wir haben jetzt viel über so Zahlen gesprochen, Statistiken. Kommen wir jetzt mal aber zu den Punkten, wie man sich gerade jetzt in der Erkältungszeit am besten schützt, um eben Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Atemwegserkrankungen zu verhindern. Was sind denn deine Tipps, Susanne?
Aus meiner Sicht gibt's wieder verschiedene Ebenen, die man betrachten kann. Ich fange mal bei dir und mir an, also auf der ganz persönlichen, auf der individuellen Ebene. Hier kommen natürlich alle Empfehlungen zum Tragen und jetzt erst recht in der Erkältungszeit, also gesunde Lebensweise, viel Bewegung an frischer Luft, gesunde, vitaminreiche, ausgewogene Ernährung, gesunder, ausreichender Schlaf. Das sind also sozusagen die Eckpfeiler für eine gute Gesundheit, ne? Und natürlich eben auch, wenn ich sage Bewegung an frischer Luft, auch körperliche Bewegung, weil sie auch dazu beiträgt, belastende Situationen besser zu bewältigen, ne? Auch das trägt zur Gesunderhaltung bei, ne? Und wenn wir jetzt also nochmal schauen, also ja, wir sind in der Erkältungszeit, du schaust dich um, egal wo du unterwegs bist, wird gehustet und geschnupft. Ja, dann möchte ich sehr oft auch wieder die Gegenfrage stellen, was ist denn da jetzt so schwer daran und das so problematisch, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder eben sogar eine FFP2-Maske, um sich vor Ansteckung beispielsweise im vollen Bus zu schützen. Was auf jeden Fall auch zu empfehlen ist, ist, sich eine kleine Händedesinfektion einzupacken, um eben immer dann, wenn man also mit Gegenständen zu Gegenständen Kontakt hatte, die viele schon angefasst haben, beispielsweise der Einkaufsmarken im Supermarkt oder die Haltestange im Bus, dann eben zwischendurch sich auch mal die Hände zu desinfizieren, insbesondere wenn man danach sich mal ins Gesicht fassen muss. Also das sind so die Basics, die mir jetzt einfallen. Es ist wichtig, dass Menschen informiert sind. Also bitte lest und informiert euch, wie die aktuelle Entwicklung der Grippezahlen ist. Ja, das ist also die Entwicklung der echten Virusgrippe. Und ja, und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, insbesondere für die Menschen, die individuell ein besonderes Risiko haben, schwer zu erkranken an einer Virusgrippe oder einer Corona-Infektion, sich dann eben auch einen entsprechenden Impfschutz zu holen.
Also diejenigen, die aufgrund ihrer Gesundheit zur Risikogruppe gehören. Wie sieht's jetzt aus mit denjenigen, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, die aufgrund ihrer Tätigkeit vielleicht ein erhöhtes Risiko haben?
Denen ist unbedingt zu empfehlen, auch die Impfangebote in Anspruch zu nehmen, weil sie ja nachgewiesenermaßen ein höheres Infektionsrisiko haben. Trotz aller Schutzmaßnahmen bleibt das einfach bestehen und ja nicht zuletzt, weil sie ja auch eine Verantwortung haben gegenüber den Menschen, die sie betreuen, pflegen oder versorgen. Ja, und eben die Menschen, die in ihrem Umfeld,
im persönlichen Umfeld
schutzbedürftige Personen haben, immungeschwächte Personen, kleine Kinder, die noch nicht geimpft werden können oder also Säuglinge oder eben Immungeschwächte, jetzt wiederhole ich mich, das musst du dann mal zusammenschneiden. Ja, auch hier profitieren ja diese Menschen davon, dass das Umfeld gesund ist und keine schweren Infektionen verteilt. Am Arbeitsplatz übrigens.
Ja, stimmt. Wir haben jetzt gehört, was jeder Einzelne tun kann, aber wir richten uns ja an Beschäftigte und Unternehmen. Was können denn Unternehmen tun ihrerseits?
Unternehmen können maßgeblich auch dazu beitragen, dass Informationen gut verteilt werden. Hier gibt es so viel Infomaterial, gerade in der Erkältungszeit, die im Übrigen eben auch die Zeit ist, wo Magen-Darm-Infekte auch gern mal unterwegs sind, die eigenen Beschäftigten auf eine erhöhte Infektionssituation hinzuweisen, durch Plakate, durch Aufkleber, die man in den Sanitärbereichen aufhängen oder aufkleben kann, ja. Und dann eben in dem Zusammenhang auch aufzurufen, sich und andere zu schützen, indem man Händedesinfektionsmittel zur Verfügung stellt und diese eben auch genutzt werden, dass man sich eben verständigt auf eine Husten- und Niesetikette und beispielsweise auch auf das Händeschütteln in dieser Zeit verzichtet. Manche Unternehmen in der Gesundheitsbranche sind das sehr, sehr viele, bieten heute schon auch kostenlos für die Beschäftigten Schutzimpfungen an. Grippeschutzimpfung, Corona-Schutzimpfung, die dann durch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte gegeben werden. Ja, und auch diese innerbetrieblichen Angebote, Impfangebote sind eine wirksame Maßnahme vor eben der Verbreitung von allen möglichen Infektionen, aber insbesondere eben auch von Atemwegsinfektionen, insbesondere echten Viruserkrankungen. Nicht zuletzt können Betriebe auch entscheiden, wie gehen wir denn um mit den Beschäftigten, die Symptome haben. Also, sag mal, eine symptomatische Erkältungserkrankung, die eher nicht so schwer im Verlauf sind, aber mit deutlichen Symptomen verbunden ist, sich darauf zu verständigen, dass Beschäftigte, sofern das eben betrieblich möglich ist, von zu Hause aus arbeiten in der Zeit, sofern sie überhaupt arbeitsfähig sind. Oder man vereinbart eben auch Karenztage, um zu vermeiden, dass also Beschäftigte länger krankgeschrieben sind, ne? Dass man guckt nach 2-3 Tagen, ist der Beschäftigte okay, kann er zurück an den Arbeitsplatz kommen. Auch das ist ja hilfreich. Ja, und auf der anderen Ebene, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, sind natürlich die Gestaltung der Arbeitsumgebungsfaktoren, gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsaufgabe und Abläufe, das A und O, weil das also sozusagen die Basics sind, die Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sich Beschäftigte wohlfühlen in ihrem Arbeitsumfeld, was eben auch zu einer Mitarbeiterbindung führt, ja, und gesundheitsförderlich und gesundheitserhaltend sein kann.
Vielen Dank für den Überblick, wie nicht bloß der Einzelne, sondern auch die Unternehmen tätig werden können. Das ist für uns jetzt auch der Moment, wo wir zusammenfassen mit unseren Takeaways. Und zwar als allererstes, es gibt nicht den einen Grund für die Rekordzahlen der Krankheitsmeldungen. Und entsprechend kann es auch nicht die eine Lösung dafür geben. Zweitens, aktuelle Hauptgründe für steigende Fehlzeiten sind Atemwegserkrankungen. Die sind nämlich nach der Corona-Pandemie spürbar gestiegen. Und drittens, sowohl Mitarbeitende als auch Unternehmen können präventiv handeln. Von gesunder Lebensweise über Impfungen bis hin zu Hygienevorkehrungen und Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz. Alle tragen zur Verringerung des Krankenstandes bei. Vielen Dank, Susanne, für deine Zeit, dass du uns Frage und Antwort gestanden hast und wie immer nützliche Tipps gegeben hast. Wir freuen uns immer über Tipps, Hinweise, Fragen an arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Ja, wir haben verschiedene Quellen genannt heute. Die verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes.
Fein, es hat Spaß gemacht, Lukas. Vielen Dank.
Ich freue mich. Dann frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Susanne, zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage für dich. Worüber sprechen wir denn das nächste Mal?
Lukas, das ist hinterlistig. Über Nacht- und Schichtarbeit, da habe ich gerade zwischendrin eine Präsentation ausgearbeitet.
Ja, ist doch super. Das perfekte Thema für die nächste Folge.
Gute Nacht.